Ich habe die gar nicht so einfache Aufgabe, ein sehr komplexes Thema in wenigen Minuten mit Ihnen zu besprechen, und deshalb wird es wahrscheinlich auch nur ein Ausschnitt werden. Es ist einfach nicht einfach zu beurteilen, das Infektionsrisiko einer sehr komplexen Therapie von sehr, sehr komplexen Erkrankungen. Sie haben in den Vorträgen vorher gesehen, wie die Welt dieser Biologiker ausschaut. Vor lauter MAPS und anderer Begriffe kennt man sich eigentlich schon kaum mehr aus, und es ist wirklich eine ganz tolle Spezialdisziplin jetzt geworden, die Rheumatologie. Und wir sind jetzt irgendwie ein bisschen dazu auserkoren, auch jetzt nicht nur die Erfolge dieser Therapien zu begleiten, sondern vielleicht auch die unerwünschten Wirkungen. Bei all diesen Erkrankungen ist es oft so, dass man gar nicht weiß, jetzt haben die jetzt per se, jetzt ohne dass man jetzt Großbiologiker gibt oder ganz moderne Therapien, haben die jetzt überhaupt ein erhöhtes Infektionsrisiko. Das ist gar nicht so gut abgeklärt in manchen Fällen. Es ist auch schon angeklungen, dass gerade auch beim Lupus, das ist ein so vielgestaltiges Krankheitsbild. Die Patientinnen und Patienten sind sehr heterogen, es gibt sehr viele Kovariablen, und deshalb tut man sich schon mit den Analysen relativ schwer. Und was immer der Fall ist, dass man sich natürlich mit Komplikationen nicht so gerne beschäftigt. Ja, Infektionen sind Komplikationen und sind lästig, genauso wie Infektiologen meistens. Und es gibt doch auch große Unterschiede zwischen den Zulassungsstudien und den Dingen, die eigentlich für Sie oder für uns in der täglichen Praxis wichtig sind. Zudem ist es so, dass es ja sehr viele verschiedene Antikörper gibt, die quasi zwar das gleiche Ziel haben, aber die man trotzdem nicht in einen Topf werfen sollte, weil es gibt natürlich CD20-Antikörper, die irgendwie andere Epitope sozusagen antagonisieren, deshalb ganz anders wirken, und das Ganze wird immer komplizierter. Das heißt, grundsätzlich ist es so, die Beurteilung einer Substanz im Hinblick auf das Infektionsrisiko ist viel schwieriger, als dass man zeigt, na, das ist wirksam. Ja? Wie schon erwähnt, ja, Infektionen sind Komplikationen, und mit dem beschäftigt man sich nicht gern. Man muss ja nur an die Chirurgen denken, kaum gibt es eine Komplikation, ist der schon dahin. Ja. Nun, die erste Frage, die wir uns stellen müssen, ist, ich beziehe mich jetzt in meinem Vortrag hauptsächlich auf die Rheumatoide Arthritis, weil da gibt es einfach die meisten Daten dazu, und das ist vielleicht noch die einfachste Erkrankung, die mit Biologika behandelt wird. Gibt es überhaupt Hinweise dafür, dass Rheuma-Patientinnen und Patienten häufige Infektionen haben? Das kann man, glaube ich, schon mit Ja beantworten. Das ist sehr, sehr abhängig von der Erkrankungsaktivität. Und man sieht in dieser Arbeit aus der Ära der Vorbiologika, dass gerade so klassische Organe, die sowieso schon erkrankt sind bei der rheumatoiden Arthritis, auch häufiger Infektionen haben. Also zum Beispiel septische Arthritis, Osteomyelitis, aber auch ganz andere klassisch bakterielle Erkrankungen wie die Lungenentzündung oder Hautweichteilinfektionen sind deutlich häufiger bei rheumatoider Arthritis als bei Kontrollen. Zum Beispiel, da spielt auch eben die Krankheitsaktivität eine Rolle, und gerade in der Vorbiologika-Ära die Cortison-Dosierung. Das ist immer ganz wichtig, wenn man über Infektionsanfälligkeit spricht, dass immer das Cortison natürlich im Hintergrund steht. Nun, zum eigentlichen Thema sind Biologika, wie sie jetzt eigentlich schon seit Jahren angewandt werden, sind die verbunden mit einer höheren Infektionsrate als die gewohnten nicht-biologischen DMARDs, sprich Methotrexat ist ja die Hauptsubstanz Wenn man jetzt einmal von diesen typischen opportunistischen Infektionen, die ich noch kurz erwähnen werde, absieht. Also hier geht es quasi um diese ganz normalen Infektionen wie Lungenentzündung, Hautweichteilinfektionen, klassische bakterielle Infekte. Und da gibt es eigentlich sehr schöne Daten, muss man sagen, die man aus Registern ablesen kann und die interessanterweise sehr konsistent sind von Land zu Land. Hier ein Beispiel, das deutsche Register, das heißt RAPID. Und hier sieht man, dass so ganz über den Kamm geschoren, sieht man, dass Anti-TNF-Therapien doch ein erhöhtes Risiko von bakteriellen oder klassischen Infekten haben, wenn man es mit DMARDs, also sprich meistens mit dem Methotrexat, vergleicht. Das Risiko wird so Richtung zweimal so viele oder zweimal so häufig Infektionen bei Anti-TNF versus MTX angegeben. Das Interessante dabei ist, dass das im Verlauf dieser Biologikatherapie abnimmt, das Risiko. Das heißt, es ist so in den ersten ein bis maximal zwei Jahren ein erhöhtes Risiko vorhanden, wenn man Biologika verwendet. Dieses Risiko nimmt aber dann ab, oder ist, und zwar sehr deutlich, und zum Teil stellen sich dann auch so quasi positivere Effekte der Biologika heraus. Praktisch ident zu den Ergebnissen des deutschen Registers sind die Ergebnisse des britischen Registers, die genauso ein etwa zweifach erhöhtes Risiko gezeigt haben. Das ist fast ident eigentlich zu den deutschen Ergebnissen, wenn man so die ersten ein bis zwei Jahre hernimmt, und in Folge nimmt dieses Risiko wieder ab und es gibt eigentlich praktisch keinen Unterschied zwischen dem Methotrexat und den Anti-TNF-Therapien. Wie erklärt man sich das? Ja, da gibt es zwei, glaube ich, ganz plausible Erklärungen. Die erste Erklärung ist, dass sich ja mit den Biologika die Klinik zum Teil dramatisch bessert und man einfach weniger Cortison braucht. Weniger Cortison bedeutet immer weniger Infektion. Das andere, das ist eher so eine artifizielle Verbesserung der Infektanfälligkeit, passiert einfach dadurch, dass jemand, der unter Anti-TNF am Anfang eine Infektion bekommen hat, natürlich rausfällt aus dieser, dem wird das Biologikum abgesetzt und scheidet dann quasi aus der Anti-TNF-Kohorte aus. Das nennt sich dann Healthy Drug Survivor Effekt. Das heißt, die Anfälligen sind eigentlich eh schon nicht mehr mit Biologika therapiert. Gibt es sonst, also außer diesen bakteriellen Geschichten, die wir jetzt ja ein bisschen besprochen haben, also in der Kürze am Anfang wahrscheinlich doppelt so hohes Risiko für bakterielle Infekte unter Biologika und schlussendlich Abnahme dieses Risikos, gibt es spezielle Infektionen, die eine Rolle spielen unter Anti-TNF, und ich glaube, das kennt jeder, und damit ist auch die Tuberkulose irgendwie wieder in vielen Fachgebieten so quasi restauriert worden. Das sind diese klassischen granulomatösen Entzündungen. Das ist ein Spezifikum für Anti-TNF, dass Infektionen, die mit einer granulomatösen Entzündung einhergehen, reaktiviert werden. Die bekannteste davon ist natürlich die Tuberkulose, wo sich unter Anti-TNF sehr rasch herausgestellt hat, dass es einfach viel mehr TB-Fälle gegeben hat. Wie stellt man sich das überhaupt vor? Warum ist das so? Warum spielt das Granulom oder die granulomatöse Entzündung so eine Rolle? Sie sehen hier so ein klassisches Granulom. Hier sind die Mykobakterien intrazellulär bei einer latenten Infektion zum Beispiel. Also der Patient ist gar nicht krank, sondern einfach infiziert, wie ein Drittel der Weltbevölkerung, ja, so nebenbei. Das hier speziell für die T TB hier gezeigt, aber es gilt eigentlich für jede granulomatöse Entzündung. Ja, die Erreger werden hier in Schach gehalten durch das Granulom mit Riesenzellen, mit Lymphozyten und einem Fibroblastenrandsaum. Und jetzt kommt Anti-TNF. Also TNF wird blockiert. TNF ist nämlich ganz wichtig, um dieses Granulom in der Architektur aufrecht zu erhalten. Und kaum gebe ich Anti-TNF, wird die Architektur des Granuloms zerstört. Das heißt, es kommt zur Desintegration des Granuloms, zur Dissemination der Erreger, die dann auch außerhalb des betroffenen Organs plötzlich auftauchen. Das heißt, im Falle der Tuberkulose haben wir sehr viel extrapulmonale Tuberkulosen oder disseminierte Tuberkulosen unter Anti-TNF gesehen. Ja, und da sind natürlich einige Untersuchungen durchgeführt worden und es wurde schlicht und einfach bestätigt, dass Infektionen mit Mycobacterium tuberculosis plus Anti-TNF ein erhöhtes Reaktivierungsrisiko der Erkrankung bedingt, das wahrscheinlich so zehnfach erhöht ist. Ja? Also Methotrexat spielt hier keine Rolle. Wenn man Anti-TNF gibt, dann hat man ca. zehnfach erhöhtes Risiko, an einer Tuberkulose zu erkranken. Das heißt, die latente TB wird zur aktiven Tuberkulose. Wenn man jetzt die Anti-TNF-Substanzen vergleicht, dann ist das wahrscheinlich bei Infliximab und Adalimumab, das sind die bestuntersuchten, im Vergleich zum Etanercept, ist das Risiko bei den vorhergenannten, also bei den ersten zweien, doch etwas höher. Das hat natürlich Konsequenzen gehabt. Die Konsequenz war einfach, man muss jeden, der Anti-TNF bekommt, untersuchen, ob er mit M-Tuberkulosis infiziert ist, weil eben ein bestimmtes Reaktivierungsrisiko besteht. Und dann muss man entscheiden, je nach Ergebnis der Untersuchung, mache ich jetzt eine Präventivtherapie mit Isoniazid oder alternativ mit Rifampicin. Das bedeutet immerhin 9 Monate Isoniazid Standard, das ist eine ziemlich lebertoxische, potenziell lebertoxische Substanz, oder Rifampicin, das ja auch nicht besonders leberfreundlich ist und noch dazu sehr viele Wechselwirkungen mit anderen Medikamenten aufweist. Hier gibt es einen Konsensus von allen möglichen Fachgesellschaften, also ÖGIT ist die Infektionsgesellschaft, ÖGR ist die Rheumagesellschaft, dann die Dermatologen und die Gastroenterologen waren auch dabei. Und da hat man sich jetzt geeinigt, wenn man früher jetzt den Hauttest genommen hat, gibt es jetzt, das kann da zu wenig Zeit, um genau darauf einzugehen, gibt es ja auch diese Bluttests, den Quantiferon, also IGRAS, die man zusammen mit einem Lungenröntgen macht. Das Lungenröntgen deshalb, um eine aktive TB auszuschließen, weil wenn ich einer aktiven TB einen Anti-TNF gebe, dann ist das schon eher eine Katastrophe. Nun, wenn dieser IGRA, wenn ich jetzt positiv ist, das heißt, ich habe jetzt ziemlich guten Verdacht auf eine Infektion mit Mycobacterium tuberculosis, muss ich natürlich, bevor ich ein Biologikum gebe, eine Präventivtherapie durchführen. Und das ist Standard, ist und das bestuntersuchte Medikament hierfür ist das Isoniazid, das zumindest 6 Monate gegeben werden soll. Standard sind an sich die 9 Monate. Also ich beginne mit der Präventivtherapie und dann, je nach klinischer Dringlichkeit, in einem gewissen Abstand, das ist meistens 1 Monat, kann ich dann Anti-TNF verwenden. Das ist wichtig und das hat eben diese ganze Tuberkulose-Geschichte jetzt auch in die Dermatologie, in die Rheumatologie und in die Gastroenterologie hineingetragen. Screening ist aber nicht alles. Ja, man darf sich jetzt nicht auf einem negativen Screening, auf einem negativen Quantiferon ausruhen. Das zeige ich Ihnen an diesem Fall. Das ist eine junge RA-Patientin, die eben im Screen Quantiferon negativ war, hat Adalimumab erhalten. Es ist ja furchtbar gut gegangen, ja, weil diese Medikamente wirklich sensationell oft wirken. Die Patientin hat sich gut gefühlt, hat sich gedacht, na, ich reise ein bisschen, ist nach Hause gefahren, nach Rumänien. Rumänien ein Land mit sehr viel Tuberkulose, hoher Inzidenz, und hat sich dort frisch angesteckt. Ja. Was hat sie bekommen? Sie hat gleich eine Miliartuberkulose, ist an einer Miliartuberkulose erkrankt. Wenn sie jetzt nicht Anti-TNF gehabt hätte, wäre wahrscheinlich gar nichts passiert, ja. Beziehungsweise hätte sie vielleicht irgendwann einmal eine kleine liebe Oberlappenkaverne bekommen, aber unter Anti-TNF sofort disseminierte Form der Tuberkulose, Miliar-TB. Das sehen Sie da an diesen ganz vielen kleinen, hirsekorngroßen Tuberkulömchen sozusagen. Es ist aber nicht nur die TB, die reaktiviert wird unter Anti-TNF, sondern es sind auch verschiedene Schwammerl, wie man so schön sagt, Pilze, sprich Histoplasmose, dann die Aspergillose, das heißt Schimmelpilz, Kryptokokkose, das kriegt man, sind auch Pilze, die kriegt man als Strafe, wenn man Tauben füttert, weil es wird ja über den Taubenkot, über die Taubenkotinhalation entsteht diese zum Teil schwere Lungenentzündung bei Immunsupprimierten oder auch eine Meningitis. Und da gibt es auch natürlich Untersuchungen dazu. Viele von diesen Pilzen machen granulomatöse Entzündungen und sind deshalb natürlich unter Anti-TNF sehr rasch reaktiviert. Und man darf nie vergessen, es ist vielleicht nicht wahnsinnig häufig, aber die Mortalität von systemischen Pilzinfektionen ist schon mal ganz beträchtlich. Vielleicht kurz zur Histoplasmose. Mit Schimmelpilz und Candida kann man ja noch was anfangen. Histoplasmose kommt bei uns nicht vor, das wird nur importiert. Das ist, kriegt man dann, wenn man Höhlen besucht und dort den Fledermauskot inhaliert, dann kann man eine Histoplasmose bekommen, nur so nebenbei. Ja, macht eine entsprechende Lungenentzündung, die bei Immunsuppression durchaus einmal ein Problem werden kann. Ansonsten muss man es gar nicht behandeln, man wird von selbst gesund. Es gibt immer wieder Fallberichte mit Anti-TNF oder mit Biologika und Infektionen. Da weiß man nie jetzt, ist das nicht ein Zufall? Ja, es kann ja auch einmal sein, dass es gar nichts mit Anti-TNF zu tun hat und man kriegt trotzdem eine Infektion. Hier ein Beispiel, diesmal kein RA-Patient, sondern ein gastroenterologischer Patient mit einem Morbus Crohn hat ein Infliximab und macht einen Wellnessurlaub in Kärnten. Das heißt, er planscht mit vielen verschiedenen Menschen in den Whirlpool. Das schaut dann so aus. Ja. Es gibt hartnäckige Gerüchte, dass das gesund sein soll. Ja. Also darüber kann man sicher diskutieren. Was kriegt dieser arme Patient? Therme, Anti-TNF, bekommt eine schwere Lungenentzündung und wie nicht anders zu erwarten, ist es eine Legionellose. Ja, viel Wasser, Sprudel, also sitzen im Sprudelteich, bekomme ich klarerweise eine Legionellose. Man könnte jetzt sagen, es ist ein Zufall, dass gerade er der Einzige ist, der eine Legionellose bekommen hat und dass das Anti-TNF keine Rolle spielt. Aber wenn man dann in diesen Registern sucht, zum Beispiel im französischen Biologiker-Register, die heißen alle irgendwie entweder Rabbit oder Ratio oder haben alle irgendwelche hübschen Namen, dann sieht man, dass denen auch aufgefallen ist, dass es relativ viele Legionellosen gegeben hat. Die haben dann gleich das verglichen mit der französischen Bevölkerung und haben doch gefunden, dass es wirklich sehr, sehr viel häufiger ist, also diese standardisierte Inzidenzratio ist das, die haben einfach gezeigt, dass die Legionellose unter Anti-TNF viel, viel häufiger auftritt als in der Normalbevölkerung sozusagen. Und dieses Risiko ist besonders bei Infliximab und bei Adalimumab zu sehen gewesen, wobei ähnlich wie bei der TB das Etanercept weniger eine Rolle spielen dürfte. Und wenn man jetzt die verschiedenen TNF-Blocker vergleicht, zu den ganzen neueren gibt es, glaube ich, sehr wenig Daten, dann zeigt auch das, dänische Register, das heißt DREAM, ja, also wie gesagt, diese Register haben alle sehr hübsche Namen, dass die schweren Infektionen hauptsächlich bei Adalimumab und bei Infliximab vorkommen und der lösliche TNF-Rezeptor des Etanercept ist deutlich weniger gefährlich, was Infektionen anbelangt. Wie schaut es mit anderen Biologika aus? Da gibt es weniger gute Daten. Sie haben die eh alle schon gehört, das Kineret, das Anakinra, das ist eher was, was nicht so bei der rheumatoiden Arthritis eingesetzt wird, sondern eher bei diesen Fiebersyndromen, die irgendwas mit Interleukin 1 und Inflammasom zu tun haben. Hier gibt es, ich glaube, das größte Problem dieser Substanz sind die sehr unangenehmen lokalen Nebenwirkungen durch die Subkutaninjektion. Es gibt eine, so quasi eine Meta-Analyse, die gezeigt hat, dass man, wenn man es sehr hoch dosiert, dass es etwas häufige Infektionen gibt. Das Abatacept, das wir auch schon gehört haben, so ein Co-Stimulationsblocker quasi, soll auch, aber nur in Kombination mit anderen Biologika etwas häufiger bronchopulmonale Infekte verursachen. Ja, also da gibt es relativ wenig gute Daten und das sind meistens sehr weiche Daten, sodass man sich eigentlich nicht wirklich fürchten muss. Was schon ganz interessant ist, sind ja so Untersuchungen, die quasi nach der Zulassung durchgeführt werden, also so Real-Life- oder Daily-Practice-Untersuchungen. Hier eine deutsche Untersuchung, die gezeigt hat, dass unter Tocilizumab, das ist ein Interleukin-6-Rezeptor-Antagonist, doch fast ein Viertel aller Patienten Infektionen bekommen haben und immerhin 8 davon, also es waren jetzt nicht wahnsinnig viele Patienten, aber 8 von diesen 26 Patienten haben relativ schwere Infektionen gehabt. Und dass es doch irgendwie höhere Infektionsraten quasi im täglichen Leben gegeben hat, als in diesen Zulassungsstudien. Anders ist es beim Rituximab, wo wir ja quasi die B-Zellen aus der Zirkulation mehr oder weniger eliminieren. Hier hat schon eine Meta-Analyse gezeigt, dass es eigentlich ein sehr freundliches Medikament ist, was Infektionen anbelangt. Das heißt, es hat keine wirkliche Zunahme von Infektionen gegeben. Wenn man sich jetzt auf die rheumatoide Arthritis wieder kapriziert und wenn man das Real Life sozusagen weiterverfolgt, und das haben auch wieder die Franzosen in einem eigenen Rituximab-Register gemacht, haben die eigentlich genauso wie in diesen Clinical Trials gezeigt, dass es keine Zunahme von schweren Infektionen gibt unter Rituximab, was uns immer ein bisschen wundert, weil ja eigentlich die ganzen B-Zellen quasi eliminiert werden. Mittlerweile gibt es Biologika schon viele Jahre und jetzt gibt es dann schon die ersten Mortalitätsdaten. Das ist ganz interessant, das ist eine ganz rezente Untersuchung, auch aus Deutschland, wieder von diesem deutschen Biologika-Register, die doch sehr viele Patientinnen Jahre eigentlich schon verfolgt haben und eine gewisse Anzahl dieser Patienten ist halt schon verstorben. Die zeigen, was uns nicht sehr überrascht, dass eine hohe Krankheitsaktivität in diesem DAS-Score klarerweise assoziiert ist mit einer erhöhten Sterblichkeit. Die zeigen auch, was uns eigentlich auch nicht wahnsinnig überrascht, dass Cortisondosen oder hohe Cortisondosen ebenfalls mit einer deutlichen Assoziation mit erhöhter Sterblichkeit verbunden ist. Dieses Register oder diese Analyse zeigt aber auch, dass diese TNF-Alpha-Inhibitoren oder auch das Rituximab einen deutlichen Vorteil gegenüber dem Methotrexat haben, was die Mortalität anbelangt. Und das trotz des vielleicht initial etwas erhöhten Infektionsrisikos der TNF-Alpha-Blocker. Und das ist eigentlich schon ein tolles Ergebnis für diese Substanzen. Und die Autoren können auch ganz klar ein Fazit ziehen, insofern als erstens, wenn man eine hohe Krankheitsaktivität hat, stirbt man halt eher, das ist eigentlich relativ logisch, dass es ganz wichtig ist, diese Krankheitsaktivität zu kontrollieren, weil das senkt die Mortalität, das heißt, das, was die Rheumatologie macht, ist also wirklich lebensrettend, wenn man so will, und dass speziell diese neueren Substanzen wie die TNF-Alpha-Inhibitoren und Rituximab, was Mortalität anbelangt, doch den alten Basistherapeutika überlegen ist. Obwohl sie vielleicht im einen oder anderen Fall vielleicht am Anfang zumindest ein etwas erhöhtes Infektionsrisiko haben. Mein Fazit ist dann ganz kurz so, also Biologiker, glaube ich, da sind sich alle einig und auch die Infektiologen sind sicherlich der Meinung, dass diese Substanzen sicher eine Erfolgsgeschichte darstellen. Die Infektionsraten, das ist für die Rheumatoid Arthritis, kann man eigentlich nur sprechen, ist etwa initial wahrscheinlich doppelt so hoch, was konventionelle bakterielle Infekte anbelangt. Das Risiko nimmt mit der Fortdauer der Therapie ab, eben eventuell artifiziell, weil die einfach keine Biologika, weil das Anti-TNF abgesetzt wird. Oder, was ich schon auch glaube, es bessert sich die Symptomatik so sehr, dass man einfach kein Cortison mehr braucht und deshalb diese Gefahr der Cortison-assoziierten Infektionen wegfällt. Wenn man einen Infekt unter zum Beispiel Anti-TNF bekommt, ist es eigentlich in der Regel eine normale Lungenentzündung oder eine Hautweichteilinfektion. Es gibt natürlich eben die Untergruppe, die Sondergruppe der granulomatös assoziierten Infektionen wie die Tuberkulose, diverse Pilze, Listerien auch. Also man sollte hier keinen Hartberger Quagel zum Beispiel essen, der da irgendwie Listerien kontaminiert ist. Das kann natürlich dann fatal sein. Oder Legionellen spielen sicher auch eine wichtigere Rolle unter Anti-TNF. Aber hier kann man natürlich auch präventiv was machen. Im Falle der TB, man screent auf Infektion und macht Präventivtherapie. Wenn man jetzt Angst vor der Histoplasmose hat, dann sollte man nicht nach Mexiko fahren und irgendwelche Höhlen besichtigen. Das lässt sich wahrscheinlich gar nicht so schwierig gestalten. Ja, und man muss sich nicht unbedingt mit 100 anderen in einen Sprudelteich setzen, wenn man sich der Gefahr der Legionellen nicht aussetzen möchte. Ja, für andere Biologiker als Anti-TNF gibt es relativ wenig Daten, vielleicht am besten noch fürs Rituximab, wo wir auch einfach aus der täglichen Praxis relativ wenig Angst vor Infektionen haben müssen. Trotzdem glaube ich, man muss immer wachsam sein und ja, eine dauernde Vigilanz auch bei neu zugelassenen Substanzen, das ist auf jeden Fall notwendig. Damit bin ich am Ende und ich danke sehr für Ihre Aufmerksamkeit.